Redispatch.
Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten gemeinsam als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch nachgehakt. Heute wieder mit einer Spezialfolge. Und zwar passend zu den Themen, die wir bereits in anderen Nachgehakt-Folgen besprochen haben, zum Marktdesign, zur Digitalisierung, letztendlich wie das zukunftsfähige Energiesystem aussehen kann und sollte. Und heute wenden wir uns den haushaltsnahen Flexibilitäten zu, die in den meisten Szenarien ja auch eine ganz besondere Rolle spielen. Und dazu haben wir hier zwei Gäste, die sich vorzüglich mit dem Thema auskennen. Und warum das so ist, werden wir gleich erfahren. Aber erstmal zu euch, Mareike Herndorf und Niklas Joos. Stellt euch doch einfach mal ganz kurz vor. Mareike, fangen wir mit dir an.
Ja, gerne. Hallo. Mein Name ist Mareike Herndorf. Ich arbeite seit knapp 2 Jahren bei Agora Energiewende als Projektmanagerin Strom und habe das Projekt, über das wir heute sprechen werden, bezüglich der haushaltsnahen Flexibilitäten auf Agora-Seite geleitet, gemeinsam mit einer externen Projektleitung, Professor Katrin Schaber. Und zu meinem Background, ich war vorher 20 Jahre in der Energiewirtschaft tätig. Ich habe mit 16 angefangen, eine kaufmännische Ausbildung bei einem Stadtwerk gemacht, bin dann dort insgesamt 20 Jahre geblieben. Davon war ich die letzten 10 Jahre in der Geschäftsführung, habe mich dort insbesondere mit den Themen Vertrieb beschäftigt, Energiehandel und auch Digitalisierung der Prozesse. Und habe aber eben durch diese lange Tätigkeit dort viele Aspekte der Energiewende miterlebt. Damals ging es ja los mit der Liberalisierung und so weiter. Von daher aus vielen Blickrichtungen das Thema angeschaut und begleitet und mich zudem noch weitergebildet, Master of Business Administration, also einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund.
Da stellt sich ja schon die Frage, ich meine, hört sich nicht nach einem schlechten Job an, Geschäftsführung, Energieversorger und dann zur Agora Energiewende. Warum?
Ja, letztlich muss ich sagen, ist es tatsächlich schwierig gewesen. Das war dann so meine Erfahrung im Stadtwerk, zum Beispiel Investoren dafür zu begeistern, andere auf andere Energielösungen als Erdgas zu setzen. Wir haben in dem Stadtwerk selber sehr viel mit Erdgas gehandelt, auch gut daran verdient. Und das war etwas, wo ich einfach gesehen habe, es geht mir zu langsam voran.
Und da ist jetzt die Hoffnung, über Agora ein bisschen zu beschleunigen.
Ja, auf jeden Fall mal auch was anderes zu machen und genau dazu beizutragen, dass sich das schneller ändert.
Ja, wunderbar.
Schön, dass du da bist.
Kommen wir zu dir, Niklas, Kollege von uns.
Ja, vielen Dank, dass ich auch mal dabei sein darf. Mein Name ist Niklas Joos. Ich bin jetzt seit mittlerweile 3 Jahren schon an der FFE. Beschäftige mich dort mit der Integration von den kleinteiligen Flexibilitäten, also Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen, Speicher in die Verteilnetze. Also perfekt, genau das Thema, was wir in der Studie uns auch angeschaut haben. Vor meiner Zeit an der FFE habe ich Maschinenbau an der TU München studiert und bin dann im Rahmen meiner Masterarbeit zur FFE gekommen und dann dort geblieben.
Ja, wunderbar. Schön, dass du heute dabei bist. Hast ja maßgeblich an dieser Studie mitgearbeitet und deswegen freut es uns natürlich, dass du hier ein paar Einblicke in den Maschinenraum der Modellierung etc. geben kannst und uns vielleicht nochmal das ein oder andere näher bringen kannst. Es wurde jetzt schon gesagt, die Studie und da hier noch der Transparenzhinweis, die besagte Studie haushaltsnahe Flexibilitäten nutzen, wurde eben gemeinsam und im Auftrag der Agora Energiewende, also hier mit uns auch an der FFE erstellt. Also ich war hier auch involviert, möchte ich hier nochmal kurz erwähnen, dass ich heute natürlich die Schwierigkeit habe, nur Fragen zu stellen und nicht selber zu antworten.
Die einzige unabhängige Person heute bin ich, glaube ich.
Genau.
Ich muss es am Ende verstehen können, dann habe ich das geschafft.
Genau, und vielleicht hinsichtlich der Transparenz war jetzt auch nicht die erste Studie, die wir für Agora gemacht haben, sondern wir hatten auch schon mal früher Studien gemacht und auch in anderen Projekten zusammengearbeitet. Beispielsweise arbeiten wir gerade aktuell bei der Transferforschung der Reallabore Wasserstoff zusammen. Das heißt, nicht das erste Mal.
Sehr schön. Wenn wir bei den Transparenzhinweisen sind, die Studie habt ihr in Auftrag gegeben von der Agora Energiewende. Wir haben sie als Auftragnehmer dann teilweise mit umgesetzt. Wie wurde das finanziert? Also ihr habt ja auch inhaltliche Dinge mit eingebracht, habt aber auch das Geld für uns aufgebracht. Wie läuft das bei euch?
Genau, also die Agora ist ein Think Tank, wie du gesagt hast, und ist überwiegend finanziert aus Zuwendungen, die aus privaten Stiftungen zum Großteil kommen. Wie genau die Gelder sich zusammensetzen, kann man auch ganz transparent auf unserer Homepage einsehen. Und der Charme an diesen privaten Stiftungen und deren Zuwendung ist, dass wir da sehr frei sind in dem, wie wir unsere Themen wählen. Und so war es auch hier bei der Studie. Wir haben uns das hier im Haus überlegt, wie wäre es sinnvoll, das Thema anzugehen, und haben dann entsprechend dafür genauso auch die Finanzierung bekommen.
Okay. Das ist eine gute Überleitung zur ersten Frage. Wie seid ihr drauf gekommen? Warum jetzt diese Studie? Was ist die große Grundmotivation gewesen? Warum seid ihr dieses Thema jetzt zu diesem Zeitpunkt angegangen?
Ja, nicht erst zu diesem Zeitpunkt, aber wohl in der Tiefe dann jetzt. Vorausgegangen ist dem eine Studie, die wir veröffentlicht haben im Jahr 2021 unter der Überschrift Klimaneutrales Stromsystem 2035. In dieser Studie haben wir schon uns ganz genau auch angeschaut, wie wir dieser Flexibilitätsherausforderung begegnen, also wie wir es schaffen, Erzeugung und Verbrauch näher aneinander zu bringen. Und wir haben schon in dieser Studie Annahmen getroffen, die sagen, okay, auch die haushaltsnahen Flexibilitäten und auch die Flexibilitäten von Gewerbe sind ein wichtiger Baustein. Und jetzt war es an der Zeit, da nochmal ein bisschen rein zu zoomen und zum einen zu gucken, okay, ist dieses Potenzial so in der Form auch tatsächlich zu heben? Und was macht das auch mit den Netzen? Eine wichtige Fragestellung in dem Zusammenhang, um einfach dann ja auch sicherzustellen, dass dieser Beitrag auch kommt, ja, so wie wir ihn eingeplant haben. Was vielleicht noch wichtig ist, wenn wir über haushaltsnahe Flexibilitäten sprechen, einmal zu sagen, was wir darunter überhaupt verstehen.
Das finde ich gut. Magst du mal einen großen Überblick geben, warum wir überhaupt Flexibilitäten benötigen und was dann das Verständnis der kleinen Haushaltsflexibilitäten ist?
Ja, können wir gerne auch machen. Genau, also ja, es ist ja klar, wir haben in dem Zusammenhang natürlich die Herausforderung, wenn wir jetzt vor immer mehr volatiler erneuerbarer Erzeugung stehen, dass wir in dem Moment, wo wir zum Beispiel Überschussstrom haben, bestenfalls auch dafür sorgen, dass er zur gleichen Zeit verbraucht wird, um diesen Strom eben gut zu nutzen, damit die Netze nicht verstopfen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Situation, dass wir zu wenig erneuerbaren Strom haben. Und in diesen Zeiten ist es natürlich sinnvoll, den Stromverbrauch zu reduzieren. Und das schafft man eben zum Beispiel mit haushaltsnahen Flexibilitäten. Es gibt natürlich noch andere Flexibilitätsbausteine, wie zum Beispiel regelbare Kraftwerke und so weiter. Die schauen wir uns natürlich auch an, aber letztlich kann man sich das so wie so ein Puzzle vorstellen. Das sind alles einzelne Elemente, die einen Beitrag liefern können. Und aus unserer Sicht ist es schon sinnvoll, da eben auch verschiedene Elemente anzugucken, die dann zusammenwirken. Und bei den haushaltsnahen Flexibilitäten haben wir jetzt in den Blick genommen, die Heimspeicher, die Wärmepumpen und die Elektrofahrzeuge, die in der Regel dann eben in Haushalten zum Einsatz kommen oder geladen werden.
Und es sind auch die Hauptverbraucher, von denen man sagt, dass man sie zukünftig flexibel fahren können wird.
Genau, neben den Industrieverbrauchern.
Ja, also so die typische Waschmaschine, die ist gar nicht so groß.
Nee, genau, die schafft nicht so viel, ja.
Die ist inzwischen so energieeffizient, dass der Beitrag dann nicht mehr so hoch ist. Ja. Vielleicht kannst du noch mal schärfen, was jetzt sozusagen das Follow-up war oder der Deep Dive im Vergleich zu dieser Ursprungsstudie, die du gerade erwähnt hast, klimaneutrales Stromsystem. Also, weil da wurde das ja irgendwie auch schon rausgearbeitet, dass wir diese Flexibilitäten brauchen und wie viel die bringen. Und warum musste man jetzt noch mal tiefer reingehen?
Ja, zum einen, um zu gucken, ob dieses Potenzial tatsächlich, wenn man sich das im Detail einzeln nochmal anguckt, auch gehoben werden kann. Zum Zweiten wurde in der Studie klimaneutrales Stromsystem auch nicht beantwortet, wie die Flexibilität aktiviert werden kann. Und die Frage, was das mit dem Verteilnetz macht, ist natürlich auch eine spannende in dem Zusammenhang, die wir uns dann in diesem Projekt eben genau anschauen konnten. Ja, und insgesamt einfach nochmal einen Gesamtüberblick zu bekommen, ob das Ganze dann genau den Mehrwert bringt, wie wir es dort angenommen haben. Das war so die Intention.
Also wenn wir jetzt hier durch sind mit dem Interview, haben wir gelernt, was bringen die Flexibilität, ne? Warum brauchen wir sie und wie kriegen wir sie ins Rollen? Wie können wir sie aktivieren?
Genau. Okay.
Gut, und Niklas, was habt ihr jetzt genau gemacht, sozusagen, um diese Fragen zu beantworten?
Genau, also wir sind dann erstmal mit den Zahlen aus dieser klimaneutralen Stromsystemstudie gestartet, also mit den Hochlaufzahlen, da wir ja quasi auf der Studie aufgebaut haben.
Hochlaufzahlen von diesen dezentralen
Prozessen. Genau, also von Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen, Speichern, PV-Anlagen, haben die dann über ganz Deutschland regionalisiert auf Gebäudeebene und haben dann aus dem Projekt Unity wurden repräsentative Netze für deutsche Niederspannungsnetze entwickelt. Die haben wir in dem Projekt dann quasi angewendet und haben jedes Gebäude dann einem Netz zugeordnet, diesen repräsentativen Netzen. Und so konnten wir dann quasi die Anzahl der Netze hochrechnen auf Deutschland, haben das dann natürlich dann nochmal wieder gespiegelt mit den tatsächlichen Anzahl an Netzen und das hat sehr gut zusammengepasst. Und so konnten wir dann quasi halt einfach die Charakteristik des ganzen deutschen Niederspannungsnetzes, also dem haushaltsnahen Niederspannungsnetz, abbilden.
Okay, das heißt, was aus der Studie kam, was bei euch dann wiederum Input war, war sozusagen in welchem Jahr wie viele Heimspeicher, Elektroautos und Wärmepumpen in ganz Deutschland installiert sind. Das habt ihr als Input genommen und dann über ganz Deutschland verteilt und dann geschaut, was passiert jetzt konkret in den einzelnen Verteilnetzen?
Ja, genau. Also wir haben dann quasi uns das von unten angeschaut, haben die einzelnen Haushalte dann optimiert. Wir haben uns in der Studie angenommen, um die Flexibilitäten zu heben, machen wir das über Preissignale, über flexible Stromtarife und haben diese Stromtarife dann in unserer Optimierung mit aufgenommen. Dann wurde jedes Gebäude optimiert und anschließend Lastflussrechnung durchgeführt. Und so konnten wir dann die Netzbelastung feststellen und auch den Netzausbaubedarf für die einzelnen Jahre.
Okay, also wirklich tiefe Modellierung, die hier zugrunde liegt. Wir haben uns so gedacht, dass wir jetzt die vier Kernaussagen, die der Studie vorausgestellt sind, einzeln durchgehen. Die sind recht knackig formuliert und ich glaube, so griffig, dass man sich auch gut behalten kann. Und deswegen nennen wir sie einfach und dann gehen wir bei jeder mal tiefer rein, wie kamt ihr drauf und was versteht man jetzt eigentlich unter den einzelnen Begriffen, unter den Zahlen, um hier ein bisschen drauf zu kommen, wie ihr in der Studie vorgegangen seid und was die Kernergebnisse sind.
Genau, starten wir mit Kernaussage Nummer 1. Elektroautos, Wärmepumpen und Heimspeicher können 2035 jährlich 100 Terawattstunden Stromnachfrage flexibilisieren und dadurch im Stromsystem 4,8 Milliarden Euro einsparen.
Okay, hier sind jetzt mehrere Zahlen drin. 100 Terawattstunden, wie viel ist denn das ungefähr?
Also wir haben uns ja dann das Jahr 2035 angeschaut. Bis dahin steigt ja auch der Stromverbrauch in Deutschland stark an durch die Elektrifizierung. Auch im Industriesektor und die 100 Terawattstunden sind dann sogar mehr als 10% des deutschen Stromverbrauchs im Jahr 2035, also schon eine beachtliche Menge. Und ich kann auch kurz noch erzählen, wie wir dann quasi auf diesen Berg gekommen sind. Also wir haben uns dann einmal ein Szenario durchgerechnet, wo wir die Flexibilität nicht anreizen, sondern also keine variablen Stromtarife einführen, sondern nur eine lokale Optimierung stattfindet, beispielsweise wenn eine PV-Anlage vorhanden ist. Und das haben wir in der Studie Low-Flex genannt und dann ein Flex-Szenario, wo die Flexibilitäten dann auch wirklich gehoben werden. Und dort haben wir uns dann quasi die Lastzeitreihen angeschaut, miteinander verglichen und gesehen, in manchen Zeitpunkten wird die Last erhöht, in anderen abgesenkt und dieses Verschiebepotenzial sind dann diese 100 Terawattstunden.
Okay, warte, ich habe es mitgenommen. Es ist also wirklich viel. Es sind 10% der zukünftigen Stromnachfrage. Und ihr habt es so berechnet, ihr habt verschiedene Szenarien, verschiedene Zukunftsbilder euch ausgedacht. Die kommen auch schon aus der alten Studie, klimaneutrales Stromsystem. Und welche Zukunftsbilder habt ihr denn da entworfen? Also was passiert in der Zukunft und welche verschiedenen Mechanismen habt ihr in den verschiedenen Szenarien geändert?
Also dieses Szenario mit geringer Flexibilität, das wäre quasi so Business as usual, wenn wir jetzt so weitermachen würden wie jetzt, dennoch aber die Elektrifizierung voranbringen.
Ja.
Und dann halt ein ambitioniertes Szenario, wo wir wirklich mit dynamischen Stromtarifen agieren und dadurch die Flexibilitäten heben.
Mhm.
Und das Flex-Szenario und on top haben wir uns dann auch nochmal angeschaut, wie jetzt halt die Flexibilität nicht nur für den Markt heben, sondern auch für die Netze, indem wir zeitvariable Netzentgelte einführen. Wie können wir dadurch dann quasi auch den Ausbaubedarf reduzieren?
Vielleicht nochmal dieses Low-Flex-Szenario. Du sagst so wie bisher. Das bisher heißt sozusagen, ich komme nach Hause, stecke das Auto an und es lädt, bis es voll ist. Der Thermostat kommt unter irgendeinen Mindestwert und die Wärmepumpe springt ein, bis es wieder warm ist sozusagen. Das ist sozusagen die Ist-Welt ohne jegliche Berücksichtigung von Preisen außerhalb, Netzzustand etc., sondern einfach lokal anstecken und gut ist sozusagen.
Ja, genau. Ein bisschen ambitionierter haben wir es dann trotzdem schon gemacht. Haben dann gesagt, wenn jetzt eine PV-Anlage vorhanden ist, dann optimiert man sich auch darauf und auch die Wärmepumpe ist ein bisschen smarter, optimiert sich einfach auf eine gute Leistungszahl. Das wurde da schon mit berücksichtigt, aber wie gesagt, keine Preissignale von außerhalb. Also man hat einfach seinen Standardstromtarif fixen Preis pro Kilowattstunde.
Okay, und wenn man das Ganze dann anreizt, sozusagen von außen zu flexibilisieren, dann werden in Summe sozusagen durch das mehr oder weniger 100 Terawattstunden im ganzen Jahr verschoben. Das ist ja schon wirklich eine beeindruckende Zahl. Also genau, zukünftiger Stromverbrauch mehr als 10%. Aktuell haben wir ja ungefähr 500 Terawattstunden Stromverbrauch. Also das sind schon erhebliche Mengen. Und ja, das sieht man ja dann auch an dieser doch sehr beeindruckenden Zahl von 4,8 Milliarden Euro. Also diese 100 Terawattstunden bringen ja dann auch richtig was.
Ja, genau, das ist richtig. Ich fange mal ganz vorne an. Also Niklas hat ja eben schon die verschiedenen Preisszenarien beschrieben, die wir in dieser Studie angesetzt haben, um die Flexibilität anzureizen. Und was dabei rauskam, war, dass in dem Moment, wo wir die Flexibilität anreizen, weil wir den dynamischen Börsenstrompreis an die Kundinnen weitergeben, also bestimmte Kundinnen freiwillig im Grunde sich dafür entscheiden, einen dynamischen Börsenstrompreis zu wählen und sich damit natürlich in ihrem Verbrauchsverhalten auch danach ausrichten. Sobald wir dieses Preissignal weitergeben, so wie es ja übrigens jetzt auch angedacht ist, ab 2025 sollen ja alle Lieferanten einen solchen Tarif anbieten, dann wird es automatisch unangenehmer für das Verteilnetz. Das war so die erste Erkenntnis, die rauskam. Also nehmen wir das Preisszenario, wie es heute viele Haushaltskunden nutzen, konstante Netzentgelte und konstanter Beschaffungspreis, dann haben wir natürlich aufgrund der Elektrifizierung und aufgrund des Hochlaufs dieser Assets einen Netzausbau, den wir in der Niederspannung schaffen müssen. Das sind bis zum Jahr 2035 7 Milliarden Euro mehr, laut der Studie. Aber wenn wir eben dann diese Flexibilitäten anreizen über dieses Preissignal des dynamischen Börsenstrompreises, dann müssen wir deutlich mehr in die Verteilnetze investieren auf der Niederspannungsebene. Und das ist eben sozusagen einmal die Kehrseite der Medaille, dass es für das Verteilnetz etwas unangenehmer wird, sobald man die Flexibilität hebt. Deswegen haben wir uns eben darüber hinaus zwei weitere Preisszenarien angeschaut, die eben auch eine, ich sag's jetzt mal, netzschonende Komponente mitdenken. Da wiederum konnten diese Ergebnisse zeigen, dass es durchaus möglich ist, wenn man neben dem dynamischen Börsenstrompreis noch ein Preissignal reingibt, was die lokale Belastung des Netzes zeigt, dass man es damit schafft, deutlich schafft, die Mehrkosten zu reduzieren. Der Fall, der am besten abgeschnitten hat, war eben unser Preisszenario, wo der Börsenstrompreis weitergegeben wird an Kundinnen, die das mögen und die aber zusätzlich ein Preissignal bekommen aus dem Netz, ein dynamisches Netzentgelt. Und in dieser Kombination sind die Mehrkosten für das Verteilnetz bis 2035 kumuliert nur bei rund 5,8 Milliarden Euro mehr gegenüber dem Preisszenario, was wir heute überwiegend kennen. Also, kurz gesagt, sobald wir Flex aktivieren, wird es ein bisschen teurer fürs Verteilnetz, eben mit dynamischen Netzentgelten dann nicht ganz so viel teurer, aber eben teurer. Das ist allerdings dann noch nicht das Ende der Geschichte, denn die Flexibilität hat natürlich auch einen Wert. Und wenn wir die Flexibilität im haushaltsnahen Bereich nutzen, die da ist und potenziell nutzbar ist, dann sparen wir natürlich auf der anderen Seite andere Flexibilitätsoptionen ein. Und das haben wir einmal gegenübergestellt. Wir haben uns einmal angeschaut, was würden wir an regelbaren Gaskraftwerken, die perspektivisch ja auch dann mit Wasserstoff betrieben werden, einsparen, auch an Brennstoffkosten, was würden wir an Batteriespeichern einsparen. Und das haben wir dann einfach mal annuitätisch, also für das Jahr 2035, gegenübergestellt. Und da kam raus, sind auch verschiedene Sensitivitäten hinterlegt. Man weiß ja nicht ganz genau, was Wasserstoff nachher kosten wird, aber so in etwa. Und das wären dann ungefähr 5,4 Milliarden Euro, die wir da jährlich sparen, wenn wir eben die Stromerzeugung aus regelbaren Kraftwerken reduzieren, weil wir eben haushaltsnahe Flexibilitäten nutzen. Und wenn wir dem jetzt die gesteigerten Netzkosten entgegenstellen, die wir dann ja haben, die aufs Jahr runtergebrochen dann bei 0,6 Milliarden lägen für das Jahr 2035, dann kommen wir eben genau auf diese 4,8 Milliarden. Und so kann man schlussfolgern, dass also, obwohl das fürs Netz erstmal einen kleinen Anteil an Mehrinvestitionen bedeutet, es sich unterm Strich eben doch stark rechnet fürs Stromsystem und dann damit auch für die Verbraucherinnen, weil eben massiv an vor allen Dingen Brennstoffkosten eingespart werden kann.
Oh, jetzt glaube ich, gibt es noch ein paar Nachfragen. Vielleicht der erste Punkt, ich glaube, das ist vielleicht nicht zu jedem sofort verständlich, warum jetzt das Anreizen von diesen Flexibilitäten die Verteilnetze jetzt mehr stresst. Also es gibt ja auch genug Pilotversuche, Forschungsprojekte, wo eigentlich genau diese lokalen Flexibilitäten eingesetzt werden, um sozusagen die Netze dort zu entlasten. Warum macht ihr jetzt das so, dass die Verteilnetze gestresst werden? Also vielleicht das nochmal erklären, wo hier eigentlich das Problem liegt.
Das kann ich gerne machen. Das Problem ist dabei, wir schicken dann ein Preissignal raus und darauf reagieren dann mehrere Flexibilitäten auf einmal. Und dadurch habe ich auch im Verteilnetz eine höhere Gleichzeitigkeit. Also dann wartet beispielsweise das Elektrofahrzeug ein bisschen mit dem Ladevorgang, wenn es abends angesteckt wird, weil später in der Nacht beispielsweise die Preise billiger sind. Und das machen dann mehrere Elektrofahrzeuge, weil die dann alle angesteckt sind, kommen vielleicht davor zu unterschiedlichen Zeitpunkten an, aber warten alle auf diese auf diesen Zeitpunkt mit niedrigen Preisen. Und dadurch erhöhe ich dann quasi die Ladegleichzeitigkeit und strapaziere dadurch die Netze mehr.
Also eine Straße, alle haben ihr Elektroauto angesteckt, laden aber nicht, weil sie alle auf sozusagen den niedrigen Preis warten. Dann kommt der niedrige Preis und bumm, gehen alle gleichzeitig rein und dann haben wir sozusagen die Überlast im Verteilnetz.
Ja, genau. Und wir unterscheiden da eigentlich auch gerne immer so zwischen ja marktdienlichen Verhalten oder netzdienlichen Verhalten, weil das meistens etwas konträr läuft.
Und hier in der Studie ging es vor allem um das Marktdienliche?
In erster Linie, ja.
Okay.
Also das war quasi einmal so der Ausgangspunkt. Wir heben wirklich mit dynamischen Stromtarifen die Flexibilitäten und gucken uns dann an, was passiert in den Niederspannungsnetzen.
Okay, und also die Verteilnetze werden doch jetzt massiv ausgebaut, weil alle Photovoltaik installieren. Das heißt, wir haben doch dann schon eigentlich sehr gut ausgebaute Verteilnetze, weil wir sozusagen sie jetzt schon ausbauen müssen für die ganze Erneuerbaren. Warum reicht das dann nicht?
Also es kommt dann gerade auch durch die zusätzlichen Verbraucher lastseitig nochmal ein gutes Stück on top. Und führt dann halt dazu, dass wir dann doch deutlich mehr Netzausbau brauchen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, kommen die Verteilnetzbetreiber damit hinterher? Oder wenn wir wirklich die Ziele der Bundesregierung erreichen wollen, ob wir da nicht dann an die Grenzen stoßen und dann beispielsweise mit smarten Lösungen wie dynamischen Netzentgelten gegensteuern müssen. Und außerdem ist es vielleicht auch nicht unbedingt wirtschaftlich, dann auf die letzte Kilowattstunde ausbauen zu müssen, dass man immer die Flexibilität 100% nutzen kann, marktdienlich. Und vielleicht dann da auch sagt, okay, jetzt reicht's. Für den Zeitpunkt müssen wir da vielleicht gegensteuern mit dynamischen Netzentgelten.
Genau, wenn ich das vielleicht noch kurz ergänzen darf. Also natürlich ist der, das habe ich ja auch mit den Zahlen eben versucht deutlich zu machen, der Wert der Flexibilität überwiegend sozusagen auf der Marktseite. Davon profitieren auch alle am meisten finanziell, wenn wir auf die Zahlen gucken. Aber die Idee hinter der Studie war ja schon zu schauen, und deswegen gibt's ja eben genau diese Preisszenarien, diese ausgewählten. Wie können wir dabei auch das Verteilnetz schon eben aus den Gründen, die du eben gesagt hast, Niklas, dass das natürlich nicht aus dem Blick verloren werden darf. Und wir sind da natürlich mit steigenden Kosten konfrontiert in diesen Spannungsebenen. Und da ist es ja schon wichtig hinzugucken und auch da zu sparen. Und deswegen dann ja auch der Vorschlag, nicht nur an den Markt zu denken, sondern mit den dynamischen Netzentgelten auch eine Komponente reinzubringen, die dafür sorgt, dass der Verteilnetzausbau nicht unbedingt stärker erfolgen muss als notwendig.
Okay. Also dieser marktdienliche Einsatz, was ja auch irgendwie systemdienlich ist, du hattest es ja vorhin gesagt, dass es letztendlich darum geht, besser die Erneuerbaren zu integrieren, irgendwelche Spitzenlastkraftwerke dann sich einzusparen, bringt so viel, dass man sagen kann, okay, dafür bauen wir noch ein bisschen die Verteilnetze mehr aus, dass wir sie dann heben können, diese Flexibilitäten. Und die Kosten, die dabei entstehen, sind eben niedriger als das, was wir auf der anderen Seite einsparen.
Genau, mehr als heute in den heutigen Preisszenarien, die wir kennen. Aber wir würden eben deutlich Netzentgeltausbaukosten sparen gegenüber dem Szenario, auf das wir jetzt ja eher zusteuern, wo der dynamische Börsenstrompreis eben die Gleichzeitigkeit stark erhöht.
Okay, und dann nochmal zu diesen 4,8 Milliarden Euro. Nochmal, also das ist pro Jahr, was wir dann sparen.
Genau, also wir haben es jetzt für 2035 gerechnet, aber das wird natürlich auf dem Weg dahin schon hochlaufen, und ab da gilt das dann natürlich auch weiter.
Ja. Aber nicht in Summe über den gesamten Zeitraum, sondern wirklich jährlich dann, was man wirklich tatsächlich einsparen kann.
Ich würde gerne nochmal dir beiden Szenarien ansprechen, in denen ihr die zeitvariablen Netzentgelte mit reingenommen habt. Ihr habt zwei angeschaut, oder? Also ihr habt einmal diese sehr dynamische angeschaut und eine zweite mit Stufen. Ist jetzt diese zweite Variante die, die jetzt auch von der Bundesnetzagentur 14a angedacht wurde?
Genau, wir haben uns zwei Varianten angeschaut. Einmal haben wir sie genannt zeitvariable Netzentgelte mit statischen Zeitfenstern, und dann haben wir die zeitvariable Netzentgelte mit dynamischen Zeitfenstern. Beide reflektieren die Belastung im Netz und geben durch ein unterschiedlich hohes Preissignal ein Zeichen darüber, ob es sinnvoll ist, jetzt aus Netz sich zu verbrauchen oder nicht. Was wir hier an wichtigen Kriterien haben der Unterscheidung, ist, dass bei den dynamischen Netzentgelten eine sehr kurzfristige, anhand der Messung am Ortsnetztransformator, eine Prognose erstellt wird, die auch noch andere Komponenten berücksichtigt, wie zum Beispiel Wetterinformationen, Entwicklung des Börsenstrompreises und auch den prognostizierten Verbräuchen, sodass aus dieser Auslastungsprognose kurzfristig eben diese Netzentgeltstufen sich ergeben. Und wenn dann eine bestimmte Belastungsschwelle erreicht ist, kommt ein höheres Netzentgelt zum Tragen, sodass an die Kundinnen das Signal rausgeht, jetzt vielleicht dann eher nicht zu verbrauchen, wenn sie Geld sparen wollen. Und andersrum gibt es niedrige Netzentgelte, wenn das Netz gerade sehr frei ist. Demgegenübergestellt haben wir dieses andere Preisszenario, wo eben lange zuvor diese Hoch- und Niedrigpreisfenster definiert werden. Und das ist das, was wir heute schon eingeführt sehen unter dem Paragraph 14a, wo zeitvariable Netzentgelte jetzt eingeführt werden müssen. Und das gleicht dem sehr.
Okay, spannend. Ich würde mal sagen, da kommen wir später nochmal zurück.
Gut, ja. Im Prinzip sind wir jetzt schon komplett drin in der zweiten Kernaussage, im zweiten Kernergebnis, was lautet, dynamische Stromtarife aktivieren haushaltsnahe Flexibilitäten und reduzieren gleichzeitig den Ausbaubedarf der Stromnetze. Genau, jetzt haben wir gerade über die dynamischen Netzentgelte gesprochen. Jetzt steht da dynamische Stromtarife. Vorhin hatten wir was mit den Großhandelspreisen. Also vielleicht nochmal schärfen, was steckt jetzt alles in diesem Begriff dynamische Stromtarife genau drin und wie wurde das abgebildet?
Genau, also die dynamischen Stromtarife beinhalten zum einen die Weitergabe des Börsenstrompreises und das ist ja das Ergebnis der Studie gewesen, idealerweise auch ein Preissignal aus dem Netz, welches wir eben dann dynamische Netzentgelte genannt haben. Und das in Kombination ist ein dynamischer Stromtarif, der haushaltsnahe Flexibilitäten aktivieren kann und gleichzeitig den Ausbaubedarf der Niederspannungsnetze reduzieren kann.
Okay, beim Börsenpreis kann ich es mir vorstellen oder verstehe ich, wo der Preis herkommt. Wie bildet sich denn der Preis bei den dynamischen Netzentgelten? Also gibt es auch eine Börse oder macht es der Verteilnetzbetreiber?
Das ist wie eben beschrieben aus dieser Prognose abgeleitet.
Okay.
Also am Ortsnetztransformator wird gemessen, dann wird diese Messung zusätzlich angereichert aus Informationen. Wie entwickelt sich der Börsenstrompreis? Wie verhalten sich die Kundinnen erfahrungsgemäß? Wie verhalten sich die flexiblen Kundinnen? Und daraus ergibt sich dann eben eine Prognose, wie die Netzauslastung in Kürze sein wird. Und in Abhängigkeit von bestimmten Belastungsschwellen, die dann definiert werden, entstehen dann die unterschiedlichen Preishöhen. Also eine hohe Belastung zeigt dann einen etwas höheren Preis und eine niedrige Auslastung, die prognostiziert wird, zeigt, das Netz ist frei, dann ist der Preis günstiger.
Okay, also keine typische Preisbildung mit Angebot und Nachfrage, sondern eher eine Regelungsaufgabe für den Verteilnetzbetreiber, wie schaffe ich es, dass die Lasten gleich gut verteilt sind im Netz?
So. Genau, das müsste regulatorisch festgelegt werden von der Bundesnetzagentur, so wie wir es jetzt heute unter 14 auch bei den zeitvariablen Netzentgelten schon kennen.
Ja. Wolltest du was ergänzen, Niklas?
Ich kann da gerne noch was dazu ergänzen, weil gerade bei diesen dynamischen Netzentgelten ist es immer ein bisschen schwierig, da auch die Preishöhen festzulegen, also die Spreads zwischen den einzelnen Netzentgeltstufen. Weil im Endeffekt nachher reagieren meine Verbraucher zuerst mal halt quasi auf diesen Börsenstrompreis und in dem derzeit Überlastungsfall muss ich da dann natürlich entgegensteuern, also mein Netzentgelt auch ausreichend hoch wählen, damit das dann im Notfall diesen Börsenpreis überlagern kann. Und da haben wir uns in der Studie auch mal angeschaut, was sind denn so die durchschnittlichen Börsenspreads und die lagen so pro Tag bei ungefähr 10 Cent, maximal 20 Cent pro Tag. Und so haben wir uns dann auch nochmal in der Sensitivitätsanalyse angeschaut, was passiert denn eigentlich, wenn die Netzentgeltspreads niedriger sind oder wenn sie höher sind, und haben dann eigentlich gesehen, also man muss schon genau darauf achten, wie verhalten sich die Preise an der Börse und dementsprechend dann auch die Netzentgelte anpassen, damit ich immer noch diesen Effekt habe, die Preise zu überlagern und das Netz dann auch entlasten zu können.
Okay. Du meinst, sonst merkt der Kunde gar nichts. Das, also wenn jetzt wenn ich jetzt morgens 30 Cent habe, mittags 10 Cent an der Börse und die Schwankungen bei den Netzentgelten sind nur von 0 bis 1 Cent, dann bringt das gar nichts. Also es muss schon groß genug sein, die Wirkung des, was über die Netzentgelte kommt.
Wir gehen immer natürlich davon aus, das macht das Energiemanagementsystem. Das kriegt die Preise, sieht dann natürlich die Kombination aus Börsenstrompreis und Netzentgelt und überlegt sich, wann ist es jetzt sinnvoll zu laden oder auch beispielsweise zu entladen. Also wir hatten auch einen Anteil von Fahrzeugen, die wieder zurück ins Netz speisen konnten von 25% und damit auch so ein bisschen Arbitragehandel machen können.
Okay. Also die Idee nochmal zusammengefasst ist, ja, so eine typische Situation wäre, ist sehr windreich, irgendwie im Norden, viel Windkraft, deswegen ist der Börsenpreis irgendwie bei null. Das wäre sozusagen das erste Signal, was man gibt, hey, ihr könnt jetzt alle laden, Strom ist gerade quasi kostenlos verfügbar. Und dann würde der Verteilnetzbetreiber, wenn das dann zu einer kritischen Situation führt, weil alle gleichzeitig laden wollen, Heimspeicher, Wärmepumpe anschmeißen, Elektro ausschmeißen, sagen, ah nee, bei mir wird's gerade kritisch, deswegen erhöhe ich jetzt die typischen Netznutzungsentgelte so stark, dass dann doch nicht alle reingehen.
Ja, genau. Also vielleicht jetzt auch so ein bisschen die Angst zu nehmen. Wir haben auch gesehen, das ist jetzt halt nicht quasi die ganze Zeit so, während die Strompreise dann billig sind. Also der Wind bläst jetzt halt, sagen wir mal, über mehrere Stunden stark. Aber dann haben wir vielleicht irgendwann den Zeitpunkt, dass doch zu viele Fahrzeuge darauf reagieren, Wärmepumpen oder auch Speicher. Und dass dann der Netzbetreiber mal in einer Stunde dann die Netzentgelte so hoch setzen muss, dass es sich quasi für den Optimierer nicht mehr lohnt, zu dem Zeitpunkt zu laden.
Ist es aber grundsätzlich nicht auch eine bisschen unfaire Sache, wenn jetzt mein Netzbetreiber sein Netz nicht ausbaut, habe ich tendenziell immer höhere Netzentgelte?
Das könnte natürlich dazu führen, das muss man natürlich dann regulatorisch anpassen, auf jeden Fall, dass genau solche Situationen nicht entstehen. Aktuell ist es ja eigentlich auch so, dass es für den Netzbetreiber noch lohnender ist, die Netze auszubauen. Das kann er ja dann direkt wieder auf die Netzentgelte auch umlegen. Solche Mechanismen muss man dann in Zukunft auf jeden Fall auch einführen, dass der Netzbetreiber das Möglichste tut, um auch auszubauen und quasi die Netzentgelte nicht zu stark ansteigen zu lassen. Und man sieht es jetzt halt auch schon quasi, wie 14a jetzt ausgestaltet wurde, dass man sagt, es können zeitvariable Netzentgelte gewählt werden, aber ein Verbraucher, der ganz normal verbraucht, zum Beispiel nach dem Standard-Lastprofil, soll dadurch kein höheres Netzentgelt zahlen. Hm. Und solche Regulatoren müsste man dann auch in Zukunft wählen. Aber es ist sicher ein kritischer Punkt, wird die Ausgestaltung etwas schwierig.
Ja, also ich würde das mit 14 auch nochmal unterstreichen. Also es gibt ja eben die Netzausbauverpflichtung und die muss eben genau definiert werden. Und letztlich lassen sich ja die hohen Preisfenster auch monitoren. Und wenn das bei jemandem ausufert, dann kommt da seine Ausbauverpflichtung eben nicht nach. Also ich denke schon, dass man da Regelungen finden kann und auch muss.
Nochmal zu deiner Frage, genau, Philipp. Ich glaube, man muss ja nochmal schauen. Also wenn an irgendeiner Stelle die Netzentgelte erhöht werden, also zu einem gewissen Zeitpunkt von dem normalen mittleren Preis, müssten sie ja auf anderer Stelle wieder reduziert werden, weil in Summe darf der Netzbetreiber ja nicht mehr einnehmen. Also vielleicht, um das auch nochmal klarzustellen, das ist jetzt kein Tor, dass sich jetzt irgendwelche Verteilnetzbetreiber bereichern können, weil eben, wie du ja richtig sagst, das Ganze ist ja eben, unterliegt ja der Anreizregulierung und da heißt ist es ja eben, dass der Netzbetreiber eben nur seine Kosten geltend machen kann und wenn sich die Kosten unterm Strich nicht ändern, kann er nicht dadurch mehr Geld einnehmen, wenn er jetzt irgendwo plötzlich dynamische Netzentgelte einführt. Dann muss er auch an anderer Stelle wieder reduzieren. Also für den mittleren Verbraucher sollte sich ja dann eigentlich im ersten Schritt nichts ändern. Das habt ihr dann auch so gemacht, dass ihr dann sozusagen auch nicht nur erhöht habt oder an anderer Stelle auch die Netzentgelte reduziert habt oder habt ihr sozusagen nur den Weg gewählt, sozusagen eine Pünale zu erheben?
Nein, wir haben die Netzentgelte auch noch abgesenkt. Also wir haben natürlich auch noch den Fall, wir haben auch viel PV dann in den Netzen. Dann haben wir quasi sehr viel Einspeisung und dann muss man auch den Verbrauch natürlich anreizen durch geringere Netzentgelte. Und was wir auch noch mitmodelliert haben, also gerade nochmal dazu, wenn die Netzentgelte jetzt steigen, dass wenn ich jetzt halt mit meinem Fahrzeug beispielsweise ins Netz zurückspeise, das Netz dadurch entlaste, wie gesagt, dann bekomme ich auch das Netzentgelt, was zu dem Zeitpunkt gerade gilt, weil ich ja dem Netz was Gutes tue in dem Fall.
Okay, das ist nochmal eine wichtige Annahme, dass dann auch tatsächlich diese Flexibilitäten einen groß genug Anreiz haben, dass sich das auch wirklich lohnt. Ja. Okay. Gut, damit kommen wir zum dritten Kernergebnis. Die Digitalisierung der Verteilnetze ermöglicht eine zügige Einführung dynamischer Stromtarife.
Okay, wie schaut es denn aus mit der Digitalisierung gerade und was brauchen wir überhaupt? Also welche Hardware, welche Software brauchen wir, um die dynamischen Stromtarife einzuführen?
Ja, in erster Linie brauchen wir Smart Meter. Das sind ja diese intelligenten Zähler, die Kundinnen heute schon bekommen können und die jetzt auch vermehrt ausgerollt werden von den Messstellenbetreibern. Die ermöglichen es überhaupt erst, in einzelnen kleinen Zeitscheiben den Verbrauch zu messen. Und das brauchen wir hier ja, weil wir haben ja dynamische Preise, die müssen eben in kleineren Taktungen auch gemessen werden als bisher. Das ist eine wichtige Voraussetzung, die, wie gesagt, gerade schon im Ausbau sich befindet und wo wir jetzt auch in naher Zukunft eine stärkere Beschleunigung sehen. Also da ist auf jeden Fall schon viel passiert jetzt, so dass man optimistisch sein kann, dass dieser Smart Meter Rollout, so wird das genannt, auch sozusagen Schritt hält mit dem Hochlauf von diesen haushaltsnahen Flexibilitäten, so dass eben dieses wichtige Kriterium auch Berücksichtigung findet. Ein weiterer Punkt ist eben die Digitalisierung im Netz selber. Darunter verstehen wir im Grunde ein Sichtbarwerden von möglichen Engpasssituationen im Netz. Das kann man zum Beispiel feststellen, indem man an Ortsnetztransformatoren, an dem die Leitungen mit den Kundinnen hängen, misst und insofern dort den Netzzustand sehen kann. Das kennen wir heute schon in den höheren Spannungsebenen, aber in der Niederspannungsebene ist das gerade erst im Aufbau. Und wird jetzt aber auch gestärkt durch die Festlegung nach dem Paragraph 14a ENWG, wonach eben Netzbetreiber auch gehalten sind, diese Netzzustandsermittlung auch auf den niederen Spannungsebenen einzuführen. Und diese Kenntnis über das Netz, die brauchen wir natürlich, wenn wir solche Auslastungsprognosen für dynamische Netzentgelte machen wollen. Die Smart Meter brauchen wir eben für die Verbrauchsabrechnung. Und insofern haben wir da schon zwei wichtige Elemente, die jetzt auf den Weg gebracht wurden. Nichtsdestotrotz braucht es natürlich für dynamische Netzentgelte eine Weiterentwicklung der bestehenden Prozesse. Also es ist natürlich als Beispiel für den Netzbetreiber eine andere Aufgabe, ein konstantes Netzentgelt abzurechnen, als ein Netzentgelt, was bei Kunden unterschiedlich ist zu unterschiedlichen Zeiten. Und es wird auch teilweise ganz neue Prozesse brauchen. Also wie genau wird die Netzentgelthöhe ermittelt? Mit welchem Tool mache ich das? Wo werden die Netzentgelte dann bereitgestellt, damit dieses Preissignal auch abgerufen werden kann?
Okay, also wir haben die Smart Meter und wir haben die Messstellen jetzt im Verteilnetz. Ist die Hardware-Seite und wer macht jetzt was mit den Daten? Also der Verteilnetznehmer nimmt die Daten aus dem Netz und gestaltet so seine Netzentgeltsystematik und dann gibt er diese Signale an den Energieversorger weiter und der bildet dann einen dynamischen Strompreistarif, den ich als Endkunde mir dann auswählen kann.
Genau, also die Idee, die wir in der Studie verfolgen, ist, dass der Verteilnetzbetreiber anhand der Prognose die Netzentgelte bereitstellt in einem Webservice oder so, dass eben jeder Möglichkeit hat, dieses Preissignal zu sehen. Und das kann dann eben entweder der beauftragte Versorger sein, der quasi das gesamte Produkt dem Kunden zur Verfügung stellt, der dann eben dieses dynamische Netzentgelt noch mit dazu nimmt. Oder das kann auch ein Energy Management System sein beim Kunden, was quasi selber anhand der Netzentgelthöhe und dem Börsenstrompreis entscheidet, wann der Verbrauch stattfindet.
Okay, und am Smart Meter hängt dann irgendwie so eine intelligente Steuerung, die Preissignale wahrnimmt und auch zu Hause dann die Verbraucher dementsprechend steuert.
Ja, genau.
Okay.
So haben wir das auf jeden Fall angenommen.
Das vorhin angesprochene HEMS.
Ja.
Genau, Home Energy Management System. Wenn man über die E-World gibt es ja einige HEMS. Smart Meter haben wir inzwischen auch. Sie haben es noch nicht zu Hause, aber es hört sich ja so an, also wir brauchen jetzt technologisch jetzt hier nichts mehr entwickeln. Also die Komponenten, die gerade beschrieben wurden, gibt es schon. Sie müssen sozusagen nur ins Feld.
Genau, aber das ist natürlich auch eine schwere Aufgabe, weil wir müssen ja schon großflächig ausrollen über ganz Deutschland. Und wir hoffen mal, dass da jetzt ein bisschen Fahrt reinkommt und dass das vorangeht.
Genau, das ist natürlich auch darin begründet, dass es bislang nicht erforderlich war, auf der Niederspannungsebene im Grunde alle Netzkenntnisse zu haben, weil da haben eigentlich immer Erfahrungswerte ausgereicht, um das Netz entsprechend auszubauen. Und jetzt durch den Hochlauf von diesen Verbrauchern, die da eben kommen, Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen und Heimspeichern, wird es zunehmend eben enger. Und deswegen wird es jetzt erst ein Thema, deswegen legt man da jetzt los. Und das dauert natürlich auch, bis man so ein Netz dann messtechnisch erschlossen hat. Was jetzt neu dazu kommt, du hast es eben gesagt, Serafin, sind halt die Home Energy Management Systeme oder Energiemanagement Systeme. Und die gibt es auch schon. Und das, was jetzt aber neu ist, ist, dass wir quasi nicht nur auf der Seite denken, Verteilnetz Richtung Kunde, also bis zum Zähler. Das ist ja heute dann immer so der Kontext, wenn man energiewirtschaftlich denkt. Aber perspektivisch wird dann eben auch wichtig für die Kundinnen, die diese Flexibilitäten einsetzen wollen, dass sie hinter ihrem Zähler digitaler werden. Denn letztlich wollen die Menschen ja nicht täglich oder viertelstündlich auf ihr Handy gucken und entscheiden, ob sie jetzt ihr Auto laden, sondern das soll automatisiert gehen. Und da gibt's eben diese sogenannten HEMS-Systeme, die aber noch mehr ja ins Feld kommen müssen, einfach auch, um sicherzustellen, dass sie kompatibel sind mit den Wärmepumpen, den Elektroautos und den Heimspeichern. Die Kommunikation also sichergestellt ist, dass wenn das HEMS im Sinne des Kunden oder der Kundin entscheidet, wann der Verbrauch stattfindet, dass diese Anlagegüter dann auch entsprechend automatisiert reagieren können. Und in diesem Bereich, da muss ich auch noch ein bisschen was entwickeln Richtung Standards, damit das auch eben unkompliziert und günstig alles vonstatten gehen kann.
Vielleicht nochmal zu den Netzen. Niklas, du bist ja in einigen Forschungsprojekten auch mit Verteilnetzbetreibern unterwegs. Vielleicht kannst du einen kurzen Einblick geben, was so dein Eindruck ist, wie es da gerade steht. Kommen die da ihren Hausaufgaben nach? Wird fleißig digitalisiert? Wird investiert in Zustandsbeobachtungen? Oder müssen wir uns da Sorgen machen, dass wir das bis 2035 hinkriegen?
Also ja, mein Eindruck ist, die Netzbetreiber haben es jetzt verstanden, dass sie was tun müssen. In Gesprächen haben sie auch gesagt, also jeder neue Trafo, der jetzt eingebaut wird, wird auch mit Messtechnik versehen. Bestandstrafos werden zum Teil dann auch ausgerüstet. Ich glaube, ich habe noch in Erinnerung, dass E.ON geplant hat, ich glaube sogar bis 2026, 30% ihrer Netze beobachtbar zu machen. Sagen da natürlich auch, sie brauchen dafür auch die Smart Meter. Das ist natürlich auch ein Teil. Also einerseits Messtechnik am Trafo, aber auch am Netzanschlusspunkt. Und wenn man die Daten dann zusammenpackt, hat man eine gute, Überblick über die Netze. Und interessanterweise, diese 30% passen eigentlich auch ganz gut zu unseren Ergebnissen. Wir haben mal bis 2029 auch gerechnet, wie viele Netze sind da überlastet. Und da sind wir auch auf ungefähr 30% gekommen. Würde also gut zusammenpassen, wenn man
die richtigen sind, ja.
Wenn man die richtigen Netze auswählt und dort die Technik verbaut.
Ja, E.ON ist ja der größte Verteilnetzbetreiber, also betrifft das eine große Menge an Netzen, also ist da schon viel abgedeckt. Aber man könnte ja auch sagen, Anfang 2027 weiß man bei 70% der Netze bei E.ON immer noch nicht, was da passiert. Also da ist ja dann doch immer noch viel zu tun. Also.
Ich finde das auch faszinierend. Auch du hattest ja gesagt, Mareike, bis jetzt haben Erfahrungswerte geholfen, ne? Aber die ganze Zeit lag mir auf der Seele jetzt, warum, also wir gehen die ganze Zeit die positiven Sachen durch von so dynamischen Stromsignalen, aber es ist trotzdem nicht da. Also warum läuft es denn so schleppend? Woran hängt es denn?
Naja, das ist natürlich so ein bisschen auf die Entwicklung zurückzuführen. Also der Hochlauf von Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen und Heimspeichern, der steht uns ja erst richtig bevor. Und erst der erzeugt diesen Druck für die Verteilnetze und insbesondere dann für die Niederspannungsebene. Und von daher ist das etwas, was man jetzt sieht und wo man jetzt dann eben gegensteuert mit entsprechender Digitalisierung.
Wunderbar. Damit, glaube ich, haben wir auch eine schöne Überleitung noch zur vierten Kernaussage. Der Druck könnte ja jetzt auch wirklich von den Verbrauchern selbst kommen, weil ihr sagt nämlich, dass Verbraucherinnen bei der Stromrechnung sparen und somit aktiv zur Energiewende beitragen können oder sie mitgestalten können. Und wenn man richtig sparen kann, dann wird das wahrscheinlich auch eingefordert. Dann will man natürlich auch sparen, wenn es die Möglichkeit gibt. Deswegen, welche Dimension geht's denn? Du hast vorhin irgendwas von 20 Cent erzählt in einem Tagesbeispiel, da was, als es um die Spread ging. Ich glaube, damit würden wir jetzt ja noch niemanden groß aktivieren können, wenn es hier um 20 Cent geht. Um wie viel geht's denn? Was habt ihr denn da ausgerechnet, was ein Verbraucher sparen kann?
Genau, also ich hatte ja ganz zu Anfang einmal dargestellt, was wir so systemisch insgesamt sparen können. Das ist natürlich dann auch das Ziel, dass quasi die Kundinnen, die diesen Beitrag erbringen, indem sie ihre Flexibilität anbieten, sich also nach den Preissignalen richten, dass die diesen Mehrwert auch weitergespielt bekommen. Und wir haben uns im Rahmen der Studie einmal angeschaut, was Verbraucherinnen sparen können, wenn sie Flexibilitäten haben, ne, die genannten Assets, Heimspeicher, Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge. Und die haben natürlich zwei Möglichkeiten zu profitieren. Zum einen können sie eben auf niedrige Börsenstrompreise reagieren und zum anderen können sie auch noch berücksichtigen, wann eben die Netzentgelte günstig sind. Und wir haben mal einen Beispielfall ausgewiesen, wenn wir einen Vier-Personen-Haushalt uns vorstellen mit einer Wärmepumpe, wo eben ja die Wärmepumpe in Teilen flexibel ist in ihrem Verbrauchsverhalten und somit eben günstige Preiszeiten ausnutzen kann, dann kann so ein Haushalt im Jahr 2035 rund 600 Euro sparen. Und da ist eben der größte Anteil darauf zurückzuführen, dass dieser Haushalt niedrige Beschaffungspreiszeitfenster nutzen kann, aber eben auch niedrige Netzentgeltzeitfenster. Und insofern haben wir natürlich auf der Seite schon mal einen großen Anreiz für solche VerbraucherInnen, dieses Signal dann auch zu nutzen. Demgegenüber steht natürlich, dass sobald man sich dynamischen Preisen aussetzt, auch mal höhere Preise zum Tragen kommen können, denen man dann ausgesetzt ist. Insofern wird es da sicherlich auch noch spannende Produkte von Lieferanten geben, die vielleicht dann auch so ein Risiko in Teilen ausklammern. Aber das erstmal zu den Verbraucherinnen, die flexible flexible Anlagen haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist das mit denen, die eben nicht, die kein E-Auto haben oder die keine Wärmepumpe zu Hause haben, die zum Beispiel zur Miete wohnen, profitieren die dann auch? Die profitieren zum einen aufgrund dessen, weil der Beschaffungsstrompreis insgesamt, wir haben das fürs Jahr 2035 mal ausgewertet, sinkt. Wir brauchen ja einfach weniger teure Kraftwerke, um Strom zu erzeugen. Deswegen sinkt insgesamt der Börsenstrompreis und davon profitieren auch die Kundinnen, die keine haushaltsnahen Flexibilitäten haben. Und zusätzlich haben wir ja eben diese Komponente der dynamischen Netzentgelte in der Studie vorgeschlagen, weil wir eben sagen, wir können Mehrkosten im Verteilnetzausbau reduzieren und zudem, das zeigt die Studie auch, die Netzauslastung verbessern. Und das sind wiederum auch beides Kriterien, die sicherstellen, dass der Netzausbau nicht teurer wird als nötig. Und die auch gewährleisten, dass bei einer gerechten Verteilung alle dann weniger zahlen als im anderen Case. Und insofern ist das dann ein weiterer Punkt, wo im Grunde alle Kundinnen profitieren. Einfach weil die Netzentgelte geringer sind. Was man vielleicht noch sagen kann, insgesamt zahlen natürlich die Kundinnen mit Wärmepumpe oder E-Auto absolut betrachtet deutlich mehr Netzentgelte. Also leisten insgesamt, wenngleich sie dann einen kleinen Rabatt bekommen, weil sie sich eben netzdienlich verhalten, zahlen aber insgesamt dann mehr Netzentgelte, weil eben ihr Stromverbrauch auch deutlich höher ist.
Ja, 600 Euro, das ist eine ordentliche Summe. So viel zahle ich pro Jahr für meinen Strom. Aber okay, ohne Elektroauto, ohne Wärmepumpe und ohne Heimspeichersystem. Aber man sieht, das ist schon eine ordentliche Dimension, was wahrscheinlich dann auch den Druck auslösen könnte, das einzufordern, dass man das machen kann. Also das will man natürlich mitnehmen.
Genau, da schließt sich auch die Frage an, wenn es denn jetzt auch schon, es ist ja schon möglich, oder? Es gibt Anbieter, Tipper zum Beispiel, die dynamische Stromtarife anbieten. Wenn die Verbraucher da jetzt so deutlich sparen, warum tun sich solche Anbieter so schwer? warum ist das noch nicht flächendeckend ausgerollt?
Also einerseits, um das ja wirklich dann auch abrechnen zu können, braucht man ja auch einen Smart Meter, der dann wirklich eichrechtskonform die Leistung misst. Und zum anderen kommt natürlich dann erst auch wirklich dieses hohe Einsparpotenzial mit diesen zusätzlichen Verbrauchern, also mit Elektrofahrzeug und Wärmepumpe. Und wenn das dann, glaube ich, in der Masse einfach da ist, dann steigt auch der Druck. Wenn die Smart Meter dann noch dazu kommen, dann haben wir, glaube ich, die Ausgangssituation, dass sich auch die Stromlieferanten dann leichter tun. Und ab 2025 ist, glaube ich, auch jeder größere Stromlieferant verpflichtet, auch einen dynamischen Tarif anzubieten.
Ich würde gerne nochmal auf den einen Punkt eingehen, weil der vielleicht nicht für jeden sofort verständlich ist. Genau, du hast ja gesagt, der mittlere Preis sinkt für alle Verbraucher, weil wir uns ja an der einen Stelle diese teuren Spitzenlastkraftwerke dann sparen. Auf der anderen Seite ist ja so, dass an anderen Stellen ja der Stromverbrauch erhöht wird. Wir verschieben ja nur sozusagen aus diesen Zeiten in andere Bereiche und Angebot und Nachfrage, dann müsste doch in den Zeiten der Preis entsprechend steigen. Also manche Stunden werden günstiger, manche werden teurer. Wieso ist es so, dass wir dann im Mittel trotzdem günstiger werden?
Weil wir in den Zeiten, wo der Strom günstiger ist, ja eben die günstigen erneuerbaren Energien ausnutzen können, die eben kostengünstiger bereitgestellt werden können in ihren Erzeugungskosten als zum Beispiel ein regelbares Kraftwerk, was mit Wasserstoff betrieben wird. Und dadurch entsteht dieser Effekt.
Ah, das heißt sozusagen, in den Stunden, wo wir den Verbrauch erhöhen, steigt jetzt nicht im gleichen Maße sozusagen der Börsenpreis wieder an, weil sozusagen ausreichend viel Erneuerbare da sind und eigentlich, du hattest am Anfang mal von Überschuss gesagt, dieser Überschuss sozusagen dann voll ausgenutzt werden kann und deswegen ist der Preis dann vielleicht immer noch nahe Null, obwohl dort die Nachfrage erhöht wird. Okay, damit in Summe dann dieser positive Effekt.
Okay, ja, finde ich auch spannend. Also ich hätte intuitiv irgendwie gesagt, dass wenn ich mich nicht flexibel verhalte, dann nutzen die anderen, die es tun, den billigen Strom und ich bleibe dann über quasi in den Zeiten, wo der Stromsteuer ist, dass ich die hohen Preise bekomme. Ja, unerwartet. Gut, wir sind durch mit den vier Kernaussagen. Wir haben jetzt immer wieder mal auf den Paragraphen 14a hingewiesen. Es ist eine sehr alte Diskussion. Wir hatten auch in den letzten Folgen mit Leon Hirt beispielsweise einen Absatz dazu. Sehr spannend, gerne mal nachhören. Worum geht's denn da eigentlich? Also die Bundesnetzagentur hat jetzt eine Entscheidung getroffen, die lange erwartet war. Niklas, kannst du uns nochmal sagen, was sie da genau beschlossen haben und warum dieser besondere Paragraph jetzt bei uns in der Studie so eine große Rolle hat?
Kann ich sehr gerne machen. Was die BNetzA jetzt beschlossen hat, ist, dass die Netzbetreiber jetzt im Fall einer Überlastung tatsächlich eingreifen dürfen und die Leistung der Verbraucher dimmen dürfen. Also von gerade diesen flexiblen Verbrauchsanlagen, also Elektrofahrzeuge und Wärmepumpe und auch Speicher. Sie regeln die da aber nicht komplett ab, sondern erlauben immer noch eine Mindestleistung von 4,2 kW. Also es soll dann noch ausreichen, dass das Haus noch geheizt wird über die Wärmepumpe und ich auch noch ein bisschen laden kann, aber halt nicht mit der vollen Ladeleistung von beispielsweise 11 kW. Um dann halt einfach zu verhindern, dass wenn ich jetzt mit dem Netzausbau nicht hinterherkomme, dass die Netze dann nicht uns um die Ohren fliegen und zu stark überlastet sind.
Und besteht unter der Regelung jetzt noch ein Netzausbaudruck für die Netzbetreiber? Oder können sie sagen, ich kann ja eh runterdimmen, passt alles soweit?
Sobald die dann quasi einmal anfangen zu dimmen, müssen sie dann eine Netzausbauplanung durchführen. Da ist der Paragraph 14a allerdings jetzt so ein bisschen schwammig. Also das heißt nicht unbedingt, dass ich ausbauen muss. Man muss es dann halt vergleichen, ist es wirtschaftlich jetzt auszubauen oder nicht. Dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, kann man das nicht auch vielleicht einfach als dauerhaftes Instrument verwenden?
Die Frage geben wir gleich mal weiter. Also so viel über dynamische Netzentgelte gesprochen. Vielleicht ist doch jetzt diese Regelung viel einfacher und wir können diese komplizierte Regelung mit den dynamischen Netzentgelten uns sparen und einfach nur, wenn es kritisch wird, dann dimmen wir halt ab. Du hast ja gesagt, die Anlagen können dann immer noch ein bisschen Wärme produzieren und auch ein bisschen das Auto laden. Ist das nicht eine praktikable Lösung?
Ja, das, die Frage kann man sich stellen. Also zum einen ist, glaube ich, wichtig, einfach nochmal zu betonen, dass das mit dieser 14a-Festlegung jetzt ja als ein Notfallinstrument gedacht ist. Man sieht einfach, dass wir da einen Hochlauf vor uns haben, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Verteilnetz mal ein bisschen eng wird und darauf möchte man vorbereitet sein. Von daher ganz klarer Gedanke hier eines Notfallinstruments. Und ja, dem sind im Grunde ja die Kundinnen im Netz ausgesetzt. Die Idee bei den dynamischen Netzentgelten ist im Grunde ein präventives Instrument zu finden, woran man sich freiwillig beteiligen kann, nämlich in dem Moment, wo man dynamischen Börsenstrompreis nimmt man auch automatisch das dynamische Netzentgelt mit, verhält sich damit also automatisch dann netzschonend, wenn man sich eben nach diesen Preissignalen dann verhält. Und somit kommen Netzengpässe gar nicht erst zustande vermeiden im Grunde den Einsatz eines solchen Notfallinstruments. Das ist die grundsätzlich, wie ich finde, gute Idee dahinter. Wir haben uns aber auch mal angeschaut im Rahmen der Studie, was wäre denn, wenn wir einfach die Dimmung nach 14a anwenden, dauerhaft, und die Netze nur minimal ausbauen. Also so ausbauen, dass sie mit diesem Abdimmen nach 14a engpassfrei betrieben werden können. Und dabei kamen schon teilweise sehr hohe Zeiten raus, in denen Kundinnen tatsächlich starke Einschränkungen hinnehmen müssen, weil sie eben nicht die volle Leistung ziehen können. Und das ist natürlich nichts, worauf wir mittelfristig oder auch kurzfristig bauen können. Und deswegen empfiehlt sich aus unserer Sicht da eben eher was Präventives vorzulegen, um eben so ein DIM letztlich zu vermeiden und damit ja auch eine Einschränkung bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen.
Merke ich das dann auch tatsächlich, wenn jetzt der Netzbetreiber meine Wärmepumpe runterdimmt? Und wie oft passiert das, wenn ihr das jetzt schon mal durchgerechnet habt?
Das ist eine gute Frage, ob ich das jetzt halt merke oder nicht. Es kommt darauf an, glaube ich, wie häufig der Netzbetreiber das macht. Wir haben uns das mal angeschaut, dass es mit vielen Netzen gar nicht so viel ist. Also, dass der Netzbetreiber dann vielleicht 100 Stunden pro Jahr eingreift, so im Durchschnitt. Aber wie Mareike schon gesagt hat, es gab dann halt auch die Extremfälle von Netzen, wo der Netzbetreiber über 2000 Stunden pro Jahr die Flexibilitäten dimmen musste. Und das ist natürlich den Verbraucher nicht zuzumuten. Also da merke ich das natürlich.
Das ist jede vierte Stunde.
Ja. Und das ist dann schon auch zu viel. Und dann auch, wenn man es dann auch angeschaut, okay, wie viel ist es denn maximal pro Tag? Und da war das bei diesen Extremnetzen halt 22 Stunden am Tag. Wenn das jetzt dann beispielsweise auch noch in der sehr kalten Winterwoche ist und ich ein großes Haus beheizen muss mit meiner Wärmepumpe, da kann ich dann vielleicht auch schon an meine Grenzen stoßen. Und wenn ich dann auch noch irgendwie mein Elektrofahrzeug laden will, wird es schwierig. Aber wir haben auch gesehen, dass es so im Durchschnitt dann schon eher so gegen maximal 2 Stunden pro Tag läuft. Und ich denke aber auch, dass man jetzt halt nicht hundertprozentig darauf bauen sollte, weil man braucht es ja vielleicht nachher dann vielleicht doch noch als Notfallinstrument. Man kann ja nicht immer alles so perfekt voraussagen, wie wir das in unseren Simulationen machen können. Es kann ja dann doch immer noch ein bisschen anders kommen.
Ist der Knackpunkt nicht letztendlich, dass man schwer sagen kann, was ist zumutbar, oder? Also ich meine, vielleicht ist der eine Verbraucher, der eine Viertelstunde im Jahr mal gedimmt wird, auch geht dann auch schon auf die Barrikaden, weil er das als totalen Eingriff empfindet. Und ich glaube, das ist also eher so eine Akzeptanzgeschichte, die dahinter steckt. Ne? Also ich habe es jetzt gerade nochmal rausgesucht, nach der Paragraph 14a Festlegung hat ja die Bild am nächsten Tag getitelt: Regierung will rationieren, Betreiber schlagen Alarm, droht der Stromkollaps. Also, und ich meine, wahrscheinlich so, ihr habt es gerechnet, eigentlich passiert ja gar nicht so viel, es wird nur runtergedimmt, wahrscheinlich nur wenige Stunden im Jahr, jetzt noch gar nicht und so, aber die Frage ist ja, wie kommt es an letztendlich? Und das ist ja dann die Frage, ob wir dort vielleicht ein potenzielles Problem generieren, wenn wir zu häufig eingreifen.
Ja, auch. Also es ist natürlich immer schöner, wenn man etwas über Freiwilligkeit gelöst bekommt, als über so ein Notfallinstrument. dem man dann ausgeliefert ist.
Ja, ich glaube, es ist dann halt vor allem kritisch, wenn man sagt, ich will jetzt in den Urlaub fahren, ich will mein Auto noch schnell vollladen und dann kriege ich nicht meine 11 kW aus meiner Wallbox, die ich eigentlich eingeplant habe, dann ärgert es mich wahrscheinlich schon sehr. Und dann sinkt natürlich auch die Akzeptanz auch für solche Maßnahmen.
Aber als Notfallinstrument erstmal funktioniert es? So habt ihr es ja in der Studie letztendlich gerechnet, oder? Also dass sozusagen das erstmal hilft, wenn der Netzausbau jetzt vielleicht gar nicht so schnell genug kommt und jetzt dynamische Stromtarife hin oder her. Aber man sieht dort sozusagen diese kritischen Situationen können dadurch wirklich effektiv vermieden werden.
Ja, genau.
Und damit auch sozusagen dieser verzögerte Netzausbau, falls er aus welchen Gründen auch sich weiter verzögert, auch erstmal, sag ich mal, abgesichert werden, sodass auch die Verbraucher insgesamt in den Verteilnetzen keine Angst haben müssen, dass es hier zu kritischen Situationen kommt.
Nee, genau. Vielleicht ist das auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir ja quasi da mit der Modellierung in der Studie ein Worst-Case modelliert haben, der so natürlich nicht kommt, weil die Verteilnetzbetreiber natürlich ihre Netze ausbauen. Und von daher ist das total richtig und absolut gut zu wissen, dass das Instrument funktioniert, dass, ja, falls man es mal an einer Stelle nicht rechtzeitig schafft, dass man damit eben was an der Hand hat, um dem Problem zu begegnen.
Und wie ich es verstanden habe, man wird ja auch beim 14a jetzt auf der Kostenseite etwas entschädigt. Man zahlt günstigere Netzentgelte oder man hat verschiedene Optionen hier auszuwählen. Und eine Option, die dann 2025 kommen soll, da ist ja schon diese Idee der zeitvariablen Netzentgelte integriert. Was ist da genau geplant?
Ja, das ist im Grunde so ähnlich von der Charakterisierung, wie wir die zeitvariablen Netzentgelte bei uns in der Studie modelliert haben. Also es wird lange zuvor definiert, wie die Hoch- und Tiefpreisfenster sind und entsprechend entstehen dadurch Preisanreize für die Kundinnen, sich netzdienlich zu verhalten. Und an der Stelle sieht man auch ganz gut im Vergleich zu dem System, was wir vorschlagen, einen Kontrast. Also 14a ist so aufgebaut, dass es sagt, okay, das ist ein Notfallinstrument, wenn es einen Engpass gibt, dann wirst du gedimmt. Auf der anderen Seite bekommst du aber dafür standardmäßig sozusagen ein reduziertes Entgelt. Da gibt es verschiedene Preismodule. So, das heißt also, man ist zwar der Situation ausgeliefert, bekommt trotzdem irgendwie ein Anreizinstrument, sich zu verhalten. Und da sagen wir, warum nicht einfach umdrehen? Also warum nicht allen ein dynamisches Netzentgelt anbieten, die auch einen dynamischen Börsenstrompreis wählen, damit die sich dann freiwillig danach verhalten und auch was davon haben? Und dann brauchen wir das Notfallinstrument gar nicht. Also von der Reihenfolge ist es bei uns quasi umgedreht. Hm. Und das erscheint mir recht charmant eben auch, weil es einfach für die Akzeptanz besser ist und weil es eben die Engpässe dann auch genauso gut, wenn nicht besser, verhindert.
Okay, nochmal zum Stufenmodell. Wenn ihr sagt, ihr habt es auch modelliert, wie schneidet es ab jetzt im Vergleich zu den ganz dynamischen Netzentgelten und im Vergleich dazu, dass man starre Netzentgelte hat?
Ja, schlechter. leider, wir haben dann gesehen, dass es im Vergleich jetzt zu dem Szenario, wo wir keine zeitvariablen Netzentgelte haben, genauso schlecht abschneidet, weil wir halt immer das Problem haben, dass wenn halt viele Kunden dann auf Börsenstrompreise reagieren, die Netzbelastung halt immer sehr unterschiedlich von Tag zu Tag einfach ist. Also es kommt halt dann sehr stark darauf an, wie scheint die Sonne, wie weht der Wind. Und das in einem Jahr im Voraus zu prognostizieren, ist halt eigentlich unmöglich. Und genau auf sowas muss halt das Netzentgelt dann auch abgestimmt sein. Und deswegen, aber ich glaube einfach so als erster Schritt ist es nicht schlecht, um gerade auch diese ganzen Mechanismen in Gang zu bringen, sich daran zu nähern, wie rechnet man dann auch solche Netzentgelte ab und ebnet, denke ich, dann den Weg für dynamische Netzentgelte.
Genau, Niklas. Und wir haben es ja für 2 Jahre gerechnet. Wir haben uns das Jahr 2029 in der Studie angeguckt und 2035. Also vielleicht mag das ja 2026 noch funktionieren. Das haben wir jetzt nicht analysiert.
War dann nicht mehr drin, sich das für jedes Jahr anzuschauen. Aber ich glaube auch, also gerade wenn am Anfang noch nicht so viele Komponenten darauf reagieren, kann es durchaus auch die Netze entlasten. Und dann ist die Netzbelastung ja auch noch, sagen wir mal, leichter zu prognostizieren, weil wir haben ja viele Erfahrungswerte, wie sich die Verbraucher aktuell noch verhalten. Und wenn dann nur ein Teil dazu kommt, der wirklich dann flexibel ist, denke ich, bringt das für die ersten Jahre vielleicht auch was.
Also so als soften Einstieg sozusagen. Ja, eigentlich müssten ja die Verteilnetzbetreiber da ja auch ganz gute Erfahrungen haben über die atypische Netznutzung. Dort werden ja auch entsprechend Zeitfenster veröffentlicht, wo sozusagen die Spitzenlast erwartet wird. Und genau, und dann zumindest ist ja bei Industriebetrieben ein Weg, sozusagen die Last für bestimmte Zeitfenster anzupassen. Also zumindest die Prozesse sollten ja dort irgendwo schon auch abgebildet sein bei den Verteilnetzbetreibern.
Ja, das klingt nicht nach einem schnellen Ende der Diskussion um Paragraph 14a. Wir haben jetzt eine Entscheidung, aber es wird wahrscheinlich weitergehen. Das Thema wird uns noch begleiten.
Wunderbar. Ich denke, wir sind durch mit unseren Fragen. Deswegen die letzte Frage an euch erstmal. Haben wir irgendeine wichtige Frage vergessen? Habt ihr noch etwas, was ihr uns mitgeben wollt, was in der Studie rausgekommen ist, was wichtig wäre?
Ja, also einen wichtigen Punkt würde ich gerne noch anschließen. Also die Studie hat ja gezeigt, dass wir mit dynamischen Netzentgelten die Netzausbaukosten, die Mehrkosten reduzieren können. Und dass im Grunde aber das dynamische Börsenstrompreissignal erst diesen doch etwas höheren Netzausbau erfordert. Von daher ist es eine Ableitung, die wir daraus ziehen, dass wir sagen, es wäre perspektivisch sinnvoll, dass die Kunden und Kundinnen, die einen dynamischen Börsenstrompreis haben, eben auch dieses dynamische Netzentgelt bekommen sollten. Also, dass das quasi immer als Paar läuft. Und wir haben ja auch ein bisschen heute gesprochen über die Herausforderungen in der Umsetzung. Und so ein dynamisches Netzentgelt ist aus unserer Sicht eben umsetzbar. Aber es ist natürlich auch noch ein bisschen Arbeit zu tun. Nicht nur, weil wir einfach Zeit brauchen, um die Digitalisierung in dem Bereich voranzutreiben, sondern auch, weil eben noch neue Prozessfragen geklärt werden müssen. Und von daher ist es unsere Empfehlung, das jetzt auch nicht übermorgen irgendwie sozusagen dann anzuschieben, sondern tatsächlich so eine Einführung dann für 2030 zu avisieren. Der Weg dahin sollte natürlich jetzt auch schon angedacht werden. Also mit den zeitvariablen Netzentgelten sammeln wir jetzt Erfahrung in dem Bereich, was sicher gut ist. Und insofern ist es gut, da jetzt sich schon auf den Weg zu machen, um dann letztlich 2030 tatsächlich da zu landen, was wir jetzt vorschlagen. Aber das ist nichts, was man innerhalb eines Jahres oder so schafft.
Hast du noch was, Niklas, was uns noch mitgeben willst?
Ja, also um quasi das zu erreichen, die Flexibilität zu nutzen, müssen auch diese Flexibilitäten kommen. Also wir müssen auch weiterkommen in der Verkehrs- und Wärmewende, dass wirklich diese Flexibilitäten dann auch vorhanden sind und wir die Flexibilität dann heben können.
Das ist ein schöner Punkt, genau. Ohne Wärmepumpen und Elektroautos haben wir auch nichts zum Flexibilisieren, ne? Das ist der erste Schritt eigentlich, ja, wunderbar. Damit?
Das war ein schönes Schlusswort.
Genau, sind wir am Ende. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.